Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir haben gerade in einer Strophe gesungen. Wenn mein Geist dein göttlich Handeln sieht, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Das wird heute so in etwa das Thema sein unseres Textes, dass wir im Geiste das Handeln Gottes sehen können. Wir fahren fort in Apostelgeschichte 7 und lesen von Vers 51 weiter. Apostelgeschichte 7 ist diese Begebenheit, als Stephanus vor den Hohen Rat gezogen wird und angeklagt wird. Von falschen Zeugen wird man ihn unter Anklage gestellt, dass er gegen Mose, gegen das Gesetz und gegen den Tempelgottesdienst gesprochen hat. Und Stephanus ist ein wahrer christlicher Prediger in Gottes Gnaden, dass er hier stehen kann vor 71 Männern und Rechenschaft abgeben kann. Er zeigt ihnen auf, dass sie die Schriften missverstanden haben, dass sie Mose missverstanden haben, dass sie das Gesetz und auch den Gottesdienst völlig missverstanden haben. Und jetzt, von Vers 51 weg, kommt er zu dem Punkt, wo jede Predigt eigentlich hinführen sollte, zum praktischen Umsetzung. Er nimmt einen Spiegel und zeigt ihnen jetzt, wie sie wirklich sind, wie sie ausschauen. Ich komme mit meiner Serie im Apostelgeschichte jetzt langsam auch zum Ende. Ich werde noch zwei Predigten halten. Das ist heute die vorletzte mit dieser berühmten Szene, mit diesem dramatischen Bild, wo Stephanus als gläubiger Christ gegenüber von vielen, vielen Männern steht, die ungläubig sind. Der Angeklagte klagt jetzt an. Und er macht es in einer Art und Weise, dass er ihnen sagt, ich habe vieles zu euch geredet jetzt, aber ihr lasst euch nicht belehren. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt zu ihnen, ihr seid Starrköpfe. Auf dem Allgäuerischen ausgedrückt würde man sagen, ihr seid sturgründig. Kennt ihr das? Ja. Sturköpfe. Und so beginnt unser Text heute. Wir lesen von Vers 51 weg. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engel empfangen und nicht befolgt habt. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Wir lesen weiter in Vers 57. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus. Bis hierher. Eins zu 71 ist das Verhältnis, was wir hier sehen. Ein Gläubiger gegenüber 71 ungläubigen Männern. Männer, die sich aber den gleichen Fakten bewusst sind und trotzdem in ihrer Haltung zu diesen Fakten unterschiedliche Standpunkte vertreten. Es geht uns heute Morgen nicht darum, dass ich hier die Geschichte von Stephanus um der Geschichte willen weitergeben möchte, sondern es geht darum, dass diese Geschichte zu jedem Einzelnen von uns predigen möchte, in dein Herz sprechen möchte. Und wir werden uns der Frage stellen müssen, warum verwerfen die 71 Männer Jesus von Nazareth? Oder warum verwirft die Mehrheit dieser Welt das Evangelium? Warum ist das so? Wir sehen eine Analyse, wie sie Stephanus uns gibt. Die Mitglieder des Hohen Rates, sie waren keine Dummköpfe, das waren sehr gelehrte Männer. Sie waren die Anführer des Volkes der Juden. Das waren Gesetzeskundige, die das Gesetz sehr gut studiert haben. Einige von ihnen waren auch ausgebildete Priester und haben in ihrem Priesterdienst Gott Ehre geben wollen. Sie waren verantwortliche Männer, die hohe Positionen in dem Volk eingenommen haben. Aber was sagt uns der Text? Was ist das Grundprinzip unseres Textes? 1:71, wir konzentrieren uns auf die 71 Männer. Und da sagt uns der Grundprinzip, dass das Wesen, was sie haben, ein ungläubiges Wesen ist, dass sie ungläubig sind, im Gegensatz zu Stephanus. Und wir müssen uns der Frage stellen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Wesen eines Christen und das Wesen eines Nichtchristen? Der Unglaube ist nicht auf das beschränkt, was ein Mensch tut oder was ein Mensch nicht tut, sondern es betrifft auch die ganze Beziehung, die eine Person hat zur Wahrheit, zur Gott, oder ob er diese Beziehung zu Gott nicht hat. Also mal wieder bei Swifties, dass du eine Beziehung brauchst. Und hast du diese Beziehung oder hast du sie nicht? Das Wesen des Christen und das Wesen des Ungläubigen sind radikal unterschiedlich. Der Christ ist neu geboren, er ist wiedergeboren und der Ungläubige ist es nicht. Und wenn wir uns Gedanken darüber machen, ja, was sagt die Bibel über den Unglauben, über die Ungläubigen, dann müssen wir ganz, ganz, ganz vorne anfangen. Das erste Mal, wo der Unglaube zum Vorschein kommt, ist bei Adam und Eva. Das ist dadurch, dass sie eben diese Beziehung, die sie zu Gott gehabt haben, gebrochen haben. Dadurch, dass sie nicht Gott geglaubt und vertraut haben, sondern der Lüge vertraut haben und etwas getan haben, was letztendlich verheerend für sie war. Die Auswirkung auf Adam und Eva, nachdem sie eben diese falsche Entscheidung haben, war existenziell. Es war keine Bagatelle, sondern es war existenziell. Es wurde etwas ganz anders, was ursprünglich in Ordnung war. Durch den Sündenfall hat sich ihr Wesen total verändert. Es gab auch einen Herrschaftswechsel. Vorher hatten sie die Gemeinschaft mit Gott genossen und jetzt gab es einen Herrschaftswechsel. Sie sind vor Gott geflohen, haben sich vor ihm versteckt wegen der Sünde. Sie sind zu Sklaven geworden. Und die Bibel sagt, dass der Ungläubige versklavt ist, dem Gott dieser Welt dient. Ihr Zustand, vorher war er glückselig in einer Freiheit, in einer Liebesgemeinschaft mit Gott, ist jetzt, dass sie zu Sklaven geworden sind. Sein ganzes Leben, das ganze Denken, der ganze Wille und das Herz eines Sklaven muss sich nach dem ausrichten, was sein Herr möchte. Er wird in gewisser Weise gebunden und eingeschränkt oder auch umgepolt. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich was mitgebracht. Ich habe meine Schatzkiste von den Kindern ein bisschen geplündert. Ich habe hier zwei Magnete. Und ein Magnet hat eigentlich immer einen Plus- und einen Minuspunkt. Oder ein Süd- und ein Nordpol. Und die Magnete, die passen wunderbar zusammen. Wenn ich jetzt den Nordpol und den Südpol zusammenbringe, nachher passen die. Das zieht sich immer an und da gibt's keine Lücke und nichts. Das hängt zusammen. Wenn ich aber hergehe und dieses Magnet von seinem Wesen umdrehe, sodass dann zwei Pole aufeinander treffen, die gleich sind, dann passiert Folgendes. Also ihr seht schon, es wird schwierig, da gibt's einen Widerstand. Das ist wie, wenn da ein unsichtbares Kissen dazwischen ist und die zwei Magnete, die passen nicht zusammen. Da ist einfach eine Eigenart an den Magneten, dass die nicht mehr zusammenkommen wollen. Man kann das auch anders erklären. Hier habe ich nochmal was von meinen Kindern geklaut. Ein Puzzle. Die Puzzle passen wunderbar zusammen, wenn man, sage ich jetzt mal, einen Arm eben zum anderen Ende dazufügt, dann schließt sich das und es entsteht ein Bild. Wenn ich jetzt halt hergehe und ein Puzzle verdrehe, auf den Kopf stelle, und wenn zwei Arme aufeinander ausgerichtet sind, dann passen die einfach nicht zusammen. Die kriege ich nie und nimmer zusammen, weil eins davon eine falsche Haltung hat. Und die Überschrift von der heutigen Predigt habe ich genannt Widerstand. Widerstand mit Kopf, Willen und Herz, das ist das Wesen des Unglaubens. Und ich möchte, um die Gliederung besser zu verstehen, eine Kurzgeschichte dazu erzählen. Ein Mann ging jeden Morgen an einer Kirche vorbei zur Arbeit. Vor der Kirche stand ein großes Plakat mit dem Vers: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, aus Hebräer 3, Vers 15. Er las es jeden Tag. Im Denken verstand er genau, was da stand. Er dachte, ja, irgendwann sollte ich mich wirklich mit Gott beschäftigen. Aber sein Wille sagt nicht jetzt. Ich habe anderes zu tun später. Also ging er weiter, Tag für Tag. Eines Tages kam er wieder vorbei. Das Plakat war dasselbe, der Vers war dasselbe, aber in ihm drin war etwas anders. Er blieb kurz stehen, las den Vers und spürte nichts. Kein inneres Ziehen, keine Unruhe mehr. Da war ihm plötzlich bewusst, nicht der Vers hat seine Kraft verloren, sondern sein Herz war hart geworden. Er flüsterte, Herr, ich habe so lange später gesagt, dass mein Herz kalt geworden ist. Bitte mach es wieder weich. Darin ist auch diese Gliederung von heute, steckt da drin. Das Denken von den Ungläubigen kann manchmal zustimmen, einer Sache, Fakten, Tatsachen und dennoch wegschieben. Der Wille kann trotz guter Fakten manchmal auch ganz klar radikal Nein zu einer Wahrheit sagen. Und das Herz wird mit der Zeit hart. Ja, der erste Punkt heißt dann auch verblendetes Denken. Stephanus fängt damit an, dass er eben zu den Juden sagt, zu den im Hohen Rat, dass er sagt, ihr seid halsstarrige, unbeschnittene an Herz und Ohren. Ihr widersteht alle Zeit dem Heiligen Geist. An wen richtet er das? Es sind wirklich an Juden gerichtet, die Interesse eigentlich an Religion haben, Interesse haben, am Gottesdienst haben. Und er argumentiert, obwohl ihr Juden seid, das auserkorene Volk Gottes, obwohl ihr beschnitten seid am Fleisch, seid ihr in eurem Denken genauso wie die Heiden. Unbeschnitten. unfähig, auf Gott zu hören und unfähig, Gottes Weisungen zu akzeptieren und sie zu tun, ihnen zu glauben. Stephanus wusste, dass es eigentlich eine radikale Operation an ihren Ohren und an ihren Herzen bedarf, damit sie gerettet werden. Und dieses Denken ist der Bibel nicht neu. Das greift auch Paulus auf. Wir schlagen mal auf in 1. Korinther. 1. Korinther 2, Vers 14, damit wir den Gedanken besser verstehen, warum von Ungläubigen das Denken ja verblendet ist. 1. Korinther, 2. Kapitel, wir lesen erstmal Vers 14, wir bleiben aber noch in dem Kapitel. Und da steht, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Warum nimmt ein natürlicher Mensch das nicht an, was des Geistes Gottes ist? Das steht danach, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Für den Ungläubigen sind die Worte Gottes, ist das Evangelium, eine Torheit, eine Dummheit. Und er kann das auch nicht daran erkennen, dass darin die Weisheit Gottes stehen soll. Warum ist es so? Wir lesen weiter. Weil es geistlich beurteilt wird oder beurteilt werden muss. Das ist eine Tatsache, die uns hier gesagt wird, ein geistliches Prinzip. Und weil das eine Tatsache ist, lesen wir in den Versen davor, in Vers 8 und 9, argumentiert Paulus, keiner von den Fürsten dieses Zeitalters, kein König, der damals gelebt hat, oder ein Fürst oder eine wichtige Persönlichkeit, hat sie erkannt, da geht's um die Gottesweisheit. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeiten nicht gekreuzigt haben. Hätten die Menschen damals erkannt, was Gottes Weisheit ist, wer der Messias ist, hätten sie ihn nicht gekreuzigt, wird hier gesagt. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Gott hat etwas vorbereitet und es kann gesehen und erkannt werden für diejenigen, die ihn lieben, wird hier gesagt. Und darin steckt auch ein geistliches Prinzip. Gott offenbart sich dem Menschen nicht durch intellektuelle Anstrengung der Menschen, nicht dadurch, dass du irgendwo ins Kloster gehst und studierst oder dass du irgendwelche Universitäten besuchst und Theologie studierst, kannst du die Weisheit Gottes erkennen. Dadurch offenbart sich Gott nicht, sondern durch eine geistliche Verbindung, die Gott mit dir eingehen möchte, dadurch, dass er den Heiligen Geist sendet. Und der Heilige Geist ist die Verbindung, die es uns ermöglicht, dass wir die Welt und Gottes Wirken mit den Augen des Glaubens verstehen können. Dass wir eine Perspektive bekommen, um zu erkennen, dass Gott heute unter uns ist und wirkt. Was Gott für ein Werk unter uns getan hat. Und in Vers 12 bis 13 schreibt Paulus, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Das ist das Prinzip, die Methode, die Gott gebraucht, um uns seinen Willen zu zeigen, dass er Geistliches durch Geistliches deuten will. Und dazu gebraucht er den Geist Gottes. Bevor wir diese geistlichen Dinge aber wertschätzen können, braucht der Ungläubige ein geistliches Verlangen und eine geistliche Veranlagung. Und der Ungläubige oder der natürliche Mensch oder der fleischliche Mensch, wie man das auch immer nennen will, besitzt nicht den Heiligen Geist. Die sich ja unbeschnitten an Herzen und an den Ohren. Und deshalb macht er sich selbst auch oft zum Narren, wenn er kritisiert und uns vorhält, dass die Bibel und das Evangelium nicht zu verstehen ist. Dass da zu viele Hindernisse und Widersprüche drin steckt, weil man es nicht erklären kann. Aber eigentlich liegt das Problem ja nicht im Evangelium und in der Bibel, sondern in seinem Wesen, in seinem Denken, das sich verändert hat. Weil er unwissend ist. Und deswegen sagt der Petrus im Vers 14, er kann es nicht erkennen. Aufgrund des Sündenfalls, aufgrund dessen, dass sein Wesen verändert wurde. Er hat kein Verständnis für die geistlichen Dinge. Und seine Wertschätzung gegenüber Gott ist völlig verändert worden, sodass es da einfach, wenn er damit konfrontiert wird, immer ein Kissen dazwischen ist, dass die nicht zusammenkommen. Stephanus fährt in seinem Predigt im Vers 42 fort, indem das er eben aufzeigt, dass nicht nur der Zustand des Unwissens ein Problem ist, sondern dass das Unwissenheit auch zur Blindheit führt. Zu einer Blindheit, die er dann so ausdrückt, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und letztendlich auch hingerichtet. Und diese Tatsache muss uns klar sein heute Morgen, dass der Ungläubige nicht, der nicht wiedergeboren ist, nicht den Geist Gottes in sich hat, die Wahrheiten des Wirken Gottes nicht erkennen kann. Und wir fragen uns ja, wieso? Das ist schon gemein. Wieso? Dann haben vielleicht die Prediger, dann hat vielleicht Paulus und die ganzen Apostel nicht deutlich genug das Evangelium verkündigt. Oder warum ist es so, dass sie das nicht erkennen? Das herauszufinden, schlagen wir ein bisschen weiter. Wir gehen in 2. Korintherbrief und lesen 2. Korinther, die Verse, Kapitel 4, die Verse 3 und 4. 2. Korinther 4, die Verse 3 und 4. Und da verteidigt Paulus sein Auftreten, seine Verkündigung, wie er das Evangelium verkündigt. Und dann sagt er in Vers 3, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, das die Menschen nicht erkennen können, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus als Jesus, als unseren Herrn. Der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt, hat den Sinn, das heißt die Gedanken der Ungläubigen, verblendet. Und das ist der Grund. Nicht Paulus hat Schuld, nicht irgendwelche Verkündiger haben Schuld, dass die Menschen das Evangelium nicht verstehen, sondern der Gott dieser Welt verblendet es. Und ein Ungläubiger ist ein Sklave dieser Gott dieser Welt. Und er wird nicht erlaubt, dass er das sehen soll oder dass er da glauben darf. Und Stephanus hat es auch gelehrt, dass die religiösen Männer von sich aus die Schriften der Propheten zwar vorliegen haben, sie wussten ganz genau, was die Propheten erzählt haben, dass ein Messias kommen sollte. Aber sie haben die Botschaft der Propheten und sie haben den Messias selber abgelehnt und haben ihn verworfen. Sie haben es nicht annehmen können. Und deswegen sagt Stephanus auch, eure Väter haben die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten. Schon die Propheten wurden getötet, die nur den Messias angekündigt haben. Aber ihr, den Gerechten selbst, habt ihr jetzt verraten und ermordet. Ein schwerer Vorwurf, aber eine Tatsache. Und es zeigt uns den tiefen Stand des Ungläubigen, des Wesen in seiner ganzen Nacktheit. Wenn ein Ungläubiger, wenn wir tief in das Herz eines Ungläubigen schauen, dann sehen wir, dass er zu allem bereit ist, auch eben vor Mord nicht zurückschreckt. Und Stephanus sagt, genau wie eure Väter könnt ihr nicht sehen, dass ihr blind seid. Ihr seht nicht, was ihr wirklich tut. Der in Sünde gefallene Mensch ist nicht nur unfähig zu hören, sondern auch unfähig zu sehen, wie Gott hier auf Erden wirkt und das auch nicht verstehen kann. Er ist durch den Gott dieser Welt verblendet, heißt es. Und der Herr Jesus selber am Kreuz hat gesagt, als er gekreuzigt wurde, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist die Erklärung, warum das Evangelium im Hinblick auf das Denken und auf das Verstehen oftmals verworfen wird. Es ist auch möglich, ja, die Bibel gut zu kennen und doch Jesus als Messias zu verwerfen und doch den Grund seines Kommens abzulehnen. Warum ist Jesus eigentlich auf die Erde gekommen? Als ich ungläubig war, habe ich das nie wirklich verstanden. Aber weißt du das, warum Jesus auf die Welt gekommen ist? Was ist der Zweck des Kommen Jesus hier auf Erden gewesen? Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Habe ich lange nie begriffen. Zweiter Punkt. Der widerspenstige Wille. Stephanus sagt, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Unglaube ist nicht nur ein Zweifel im Denken, in unseren Gedanken, sondern auch Unglaube betrifft auch unseren Willen. Dass wir willentlich Gott nicht gehorchen wollen. Der natürliche Mensch, er hat die Vorstellung, wenn er das Evangelium hört und es in seiner Souveränität ablehnt, dann ist es seine eigene Entscheidung gewesen. Stimmt es? Ist das wirklich wahr, dass der Ungläubige frei ist in seiner Entscheidung? Wir schlagen mal Römerbrief auf. Römer Kapitel 8 und lesen die Verse 7 und 8. Und hier schreibt Paulus, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Hier wird ganz klar, dass der natürliche Mensch nicht neutral ist und frei ist, eine Entscheidung für Gott zu treffen, für das Evangelium zu treffen. Frei ist, ich treffe jetzt eine Entscheidung frei aus mir, unabhängig von irgendwas, sondern dass er immer eine feindliche Haltung gegenüber Gott, gegenüber dem Wort Gottes und auch gegen das Evangelium besitzt. Es ist instinktiv die Reaktion eines Ungläubigen. Und wir finden dazu auch Beispiele, gehen mal noch ein paar Seiten zurück, gehen wir ins in Apostelgeschichte und schlagen mal 24 auf. Apostelgeschichte 24. Da geht's um Paulus. Paulus hat das Evangelium verteidigt und auch vorangebracht und hat viel, viel Feindschaft erlebt. So weit, dass man ihn umbringen wollte, ein Mordkomplott gegen ihn geschürt hat. Und dann musste er von Soldaten in Sicherheit gebracht werden. Er kam dann in eine Stadt, da war der Statthalter Felix. derjenige, der Sagen gehabt hat. Und da war dann auch eine Verhandlung und in diesen Verhandlungen hat man dann erstmal das vertagt und hat gesagt, okay, wir lassen den Paulus bei uns, wir werden da jetzt noch keine Rechtsentscheidung treffen, aber Felix hatte das Anliegen, Paulus nochmal zu hören und hat ihn holen lassen. Wir lesen von Vers 24 weg, da die zwei Verse. Nach einigen Tagen aber kam Felix herbei mit Drusilla. Drusilla ist die dritte Tochter des Herodes Agrippa. Und sie ist seine Frau, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihm über den Glauben an Jesus, an Christus. Als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt und antwortete, für jetzt geh hin, stopp, predige nicht weiter. Wenn ich aber geeignete Zeit habe, dann will ich das wieder hören. Was war die Motivation, dass Felix überhaupt mit Paulus nochmal reden wollte? Wir lesen hier, dass er eine Beziehung hatte zu einer Frau, die Jüdin war und dass er auch das jüdische Volk verstehen wollte. Und nur aus dem Interesse um die Beziehungen willen hat er nochmal das alles besser verstehen wollen. Und wir wissen noch einen anderen Grund, das kommt dann in Vers 26, er hat Paulus deswegen kommen lassen und ihn reden lassen, weil er auf Bestechungsgelder aus war. Dass wenn er Paulus ihn bestechen würde, er Geld hätte und dann könnte er Paulus laufen lassen. Das waren eigentlich seine zwei Motive. Aber unsere Frage heute ist ja, wieso erfüllt Felix hier die Rede vom Stephanus mit Furcht und Zittern? Wieso hat er auf einmal Angst bekommen? Warum hat er einmal gesagt, stopp, rede nicht mehr weiter, ein anderes Mal mehr? War das deswegen, weil Paulus eine geschickte Predigt mit drei Punkten, drei Gliederungen gehabt hat, dass er, weil er über Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und das kommende Gericht gesprochen hat? Nein, das war nicht der einzige Grund, das war der Heilige Geist, der durch Paulus durch die Worte in das Herz von Felix hineingesprochen hat und gewirkt hat. Das hat ihm Angst gemacht, das hat ihn nicht Ruhe lassen und deswegen hat er gesagt, Widerstand, stopp, nicht weiter. Kennst du das auch in deinem Leben? Ich kenne das sehr gut. Als ich ungläubig war, da spürte ich auch die Kraft dieser Worte. Plötzlich hat sich in meinem Geist was bewegt. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das die Wahrheit ist. Aber das betrifft mein Innerstes. Ich muss die Wahrheit wissen und will es gleichzeitig nicht wirklich wissen. Und es gibt Bewegungen in meinem Herzen, wo ich das abwiegen muss. Ich wusste, dass ich dem göttlichen Wahrheit letztendlich irgendwann nachgehen muss. Ich muss das wissen, was wirklich Gottes Willen ist. Aber es gibt Zeiten, wo ich dann gesagt habe, ich will jetzt noch nicht, nicht heute, nicht jetzt, später. Genau so reagiert der Unglaube. Es kann manchmal so schlimm sein, dass du dann, wenn einer mit dir über das Evangelium redet, wenn du eine Predigt hörst, dass du sagst, Blick abwenden, mich ablenken mit irgendwas, ich blättere und lese irgendwas anderes. Ich will die Wahrheit jetzt nicht hören. Ich belächle auch die Wahrheit. Ach, Papier ist geduldig. Oder du trittst in aktiven Widerstand, dass du wütend wirst und dass du mit dem alles nichts mehr zu tun haben willst. Manchmal ist es dann auch so, wenn einer predigt oder das Evangelium weitergibt, das kenne ich von mir selber, dass du dann schlecht über den Prediger oder über den Evangelisten redest und sagst, schau dir diesen Mann an, der will mir was über Gottes Wege erzählen und schau dir sein Leben an. Da läuft auch nicht alles butterweich. Oder du kritisierst die Umstände. Boah, muss der jetzt mit mir über das Thema reden? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Außerdem redet er schon viel zu lange. Die Predigt geht viel zu lange. Die Rhetorik ist nicht gut. Die Lautstärke passt nicht. Die Klima ist nicht in Ordnung. Morgen wäre ein besserer Zeitpunkt gewesen. Das sind so Punkte, die wir merken, dass wir uns wehren dagegen, dass der Unglaube nie wirklich auf Konfrontation mit dem Wort Gottes kommen möchte. Und genauso hat es auch der Hohe Rat getan. Sie sind in eine Opposition zu Gott und zu seiner Wahrheit gegangen. Und Stephanus sagt, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engel empfangen habt und ihr habt es nicht befolgt. Ihr habt es nie befolgt. Die Pharisäer arbeiten die ganze Zeit über in der Opposition zu Gott und zur Wahrheit. Sie sind dem Gesetz Gottes ausgewichen. Sie haben es manipuliert oder verdreht, so dass es zu ihrer Lebensphilosophie gepasst hat. Gleichzeitig waren sie sehr stolz und haben das Gesetz gelobt und gerühmt sich des Gesetzes. Sie fühlten sich auch überlegen, dass sie das Gesetz hatten und die Heiden hatten es nicht. Sie waren privilegiert, ein besonderes Volk mit dem Gesetz. Jedoch hatten sie das Gesetz niemals befolgt, haben aber so getan, als hätten sie es befolgt. Und das ist eben auch pure Heuchelei, die aus dem Unglauben herauskommt, was wir hier finden. Der Unglaube wirkt sich auf den Willen des Menschen aus, sodass er unwillig, hartnäckig, gewalttätig wird. Dass du Gottes Nähe nicht akzeptieren kannst und ihn abstößt, dass du aktiv dagegen arbeitest. So sehen wir, dass der Unglaube nicht nur passiv ist, sondern der Unglaube tritt in einen bewussten Widerstand gegen die Wahrheit ein. Wir lesen ja in unserem Text auf 54 weg. Sie knirschten mit den Zähnen, als sie das gehört haben. Sie schrien sogar, um alles zu übertönen. Sie halten sich die Ohren zu, um nicht noch mehr hören zu müssen und stürzten einmütig auf den Verkündiger zu. Der Unglaube will die Wahrheit nicht wirklich hören. Er verärgert sich auch über das, was er hört. Und aus dem Ärger wird Wut. Und aus dem Wut wird Hass und Gewalt. Und wenn Wut und Hass zwischen Menschen steht, liebe Brüder, dann gibt es keine Argumentation. Dann gibt es keine Diskussion, die man noch führen kann. Das ist das Ende der jeglichen vernünftigen Gespräches und es ist auch das Ende des Verstandes des Menschen. Du kannst mit solchen aufgepeitschten Menschen nicht mehr diskutieren. Und das ist der Charakter des Unglaubens, wenn Hass und Wut im Spiel ist. Der Mensch gibt sich voll dem Bewusstsein der Gewalt und der Emotionen hin. Warum tut er das? Weil sein Denken und sein Wille verblendet ist. Und das bringt mich an den Punkt, wo ich mich fragen muss und wo ihr euch vielleicht fragen müsst, was sage ich, wann und wo sage ich faktisch Nein zu dem, was Gottes Geist mir heute zeigen will? Habe ich dann auch so eine Haltung, wie es die Menschen haben, wenn sie ungläubig sind, wenn sie fleischlich geprägt sind? Ich kenne das auch. Dritter Punkt, das verhärtete Herz. Es gibt ein altes Predigerwort, das kennt ihr vielleicht. Und es sagt, das gleiche Evangelium, das Wachs schmilzt, verhärtet den Ton. Wenn ein unbeschnittenes Herz unberührt von Gottes warmen Liebe bleibt, wird es auch nicht bereit sein, Buße zu tun und umzukehren zu Gott. Weil sein Herz sich dann verhärtet. Entweder schmilzt dein Herz in der Gegenwart Gottes oder es verhärtet sich. Und in Apostelgeschichten 7, die Vers 58, was wir gelesen haben. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und dann heißt es nochmal, unten kommt nochmal ein Name vor. Sie legten aber zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus ihre Kleider nieder. Hier wird ein Mann genannt Saulus, der später zu dem Paulus wurde, der das Evangelium verteidigte. Aber hier war Saulus noch ungläubig. Einer der großen Denker der Juden. Einer, der ein Genie war, wie er argumentiert und vorgegangen ist. War einer von vielen unter Tausenden, der herausgeragt ist, was seine Genialität anbelangt. Und trotzdem lieber ein Ungläubiger und verhält sich auch wie ein Ungläubiger. Und wie verhält sich ein Ungläubiger? Wir schauen mal im 8. Kapitel, Vers 1, da heißt es, Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Er war mit einverstanden, dass Stephanus hier aufgrund von falschen Zeugen gesteinigt wird. Aus vollen Emotionen heraus. Und in 9, Vers 1 und 2 heißt es, Saulus aber schnaubte immer noch Drohungen und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Das ist das Wesen von Unglauben, auch wenn er noch so intelligent sein mag. Er schäumt vor Wut und vor Drohungen und vor Mord. Wenn wir uns das so betrachten, dann ist das doch nichts Zivilisiertes, sondern wir würden sagen, das ist doch der blanke Wahnsinn, das ist der Irrsinn, wie ein Mensch so in Wut geraten kann. Und das nicht nur über kurze Zeit, eine lange Zeit war das. Er ist gegen Gott und seinen Sohn und gegen den neuen Weg der Jünger aufgestanden. Er hat aufbegehrt. Jeder, der die Geschichte im Neuen Testament liest, Apostelgeschichte oder durch das Buch hindurch liest, der wird immer wieder sehen, genauso wie in der Kirchengeschichte, dass diese Anfänge von Unglauben letztendlich umschlagen irgendwann einmal in Wut und Aggression der Gemeinde Gottes gegenüber oder der einzelnen Gläubigen gegenüber. Da ist nichts mit Vernunft zu finden, sondern es ist einfach unvernünftig, wie die Menschen hier vorgehen. Und Stephanus war der Erste, der das hat spüren müssen und dafür gestorben ist. Aber wir wissen anhand von der Kirchengeschichte, es sind aber Tausende, die um des Glaubens willen hingerichtet wurden. Von Ungläubigen. Es ist der Unglaube, der den Menschen in diesen Zustand des Wahnsinns bringt, wo Verstand, Wille und Herz versklavt ist, ist der Mensch unfähig, die Wahrheit Gottes im Angesicht Jesu Christi zu erkennen. Sie sind blind dafür. Im Johannes 3, Vers 19 im Gespräch mit Nikodemus sagt der Herr Jesus zu ihm, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Warum? Denn ihre Werke waren böse und sie wollten nicht, dass das zum Vorschein kommt. Sie mieden das Licht. Das ist das Wesen des Unglaubens, dass er das Licht meiden möchte. Wer aber das Licht immer und immer wieder ablehnt, gewöhnt sich an die Finsternis. Komme ich auch zum Schluss. Hast du heute Morgen den Zustand des natürlichen Verstandes, des fleischlichen Herzens und des ungöttlichen Willens auch in deinem Herzen wahrgenommen? Bist du darüber erschrocken, dann sollten wir Buße tun und umkehren. Das einzige Heilmittel gegen den Unglauben, das ist eine neue Geburt, die du von Gott erhalten kannst, ein neues Wesen, die du von Gott kriegen musst. Vielleicht sagst du, oh, ich wünschte, ich könnte das glauben, aber das hört sich für mich alles wie ein Märchen an. Dann will ich dich auffordern, dann bitte Gott darum, bete zu ihm und bitte ihn darum, dass er dir ein neues Wesen gibt, eine neue Natur geben soll, dass er dich verwandeln soll. Erbete von Gott einen neuen Verstand, ein neues Herz und einen neuen Willen und empfange das Leben, das ewige Leben aus seiner Hand. Du wirst mit Erstaunen dann die Wahrheit erkennen, die Gott dir dann offenbart. Dein Verstand wird sich freuen daran, glauben zu dürfen, was Gott dir in seinem Wort zeigt. Und dein Herz wird sich beim Klang der Wahrheiten erfreuen, erquicken. Wenn du die Wege Gottes siehst, die er mit uns Menschen sieht, dann jubelst du von Herzen. Und dein Wille sucht in Zukunft den Willen Gottes zu entsprechen. Du übst dich der Gottseligkeit. Der Einzige, der in der Lage ist, den Menschen aus dem Unglauben herauszuretten, bist nicht du, sondern ist Gott selber. Um genau das zu tun, ist Jesus Christus auf die Welt gekommen. Die Macht Jesu Christi ist es, die dich verwandeln kann. Von einem Ungläubigen zu einem gläubigen Menschen. Von einem, der kein neues Leben hat, zu einem, der wiedergeboren ist und ein neues Leben hat. Und genau diese Verwandlung sehen wir in der Bibel. Kannst du selber nachlesen. Paulus, der vom Saulus zum Paulus wurde, war einer. Einer, der Menschen verachtet hat, der stolz darauf war, auf seine Religion und auf seinen Weg. Einer, der gesetzeskundig war, aber letztendlich das Gesetz nicht erfüllen konnte und Gottes Wort auch und seine Jünger gehasst hat. Er wurde verwandelt und hat ein Wesen gekriegt, das liebensvoll war, das lebenswert war und der sein Leben auch für andere hingegeben hat. Und das Gleiche sehen wir bei Stephanus. Wir haben jetzt viel über die 71 Männer gesprochen, aber will euch nicht Stephanus' letzten Worte vorenthalten. Wir lesen von Vers 49 bis 60. Nachdem Stephanus oder wo er gesteinigt wird, betet er. Er betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Amen.